Willkommen zu heute Couch Morgen Strand und willkommen zu einer legendären Mittwochsfolge, die aufgenommen wird, während die Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten, ich denke mal mutmaßlich den zweiten Lockdown oder Lockdown Light, wie man es auch nennen mag, bestimmen wird. Sani, hallo und wie geht's dir?
Ja, sehr, sehr gespannt auch. Wir sind alle hier. Ich bin gerade noch in der FDI-Zentrale. Wir sind hier alle sehr gespannt bei FDI-Touristik, was passieren wird und auch natürlich, wie die Bevölkerung darauf reagieren wird. Ich für mich persönlich kann sagen, ich mochte Light noch nie. Ich war immer mehr der Freund von Zero. Also ich hätte lieber keinen Lockdown. Und ja, aber...
Ich dachte, du gehst jetzt auf die Buchungsvarianten ein. Da gibt's ja auch immer Light und... Was gibt's da noch? Weiß gar nicht.
Leittarife.
Ja, genau, die Leittarife.
Gibt's tatsächlich auch. Leittarife gibt's im Flug. Und dann ist teilweise das Gepäck nicht.
Also genau.
Nur ein Handgepäck, aber das Gepäckstück ist nicht inkludiert.
Ja.
Das mag ich auch nicht. Also nee. Ich persönlich buche fast nie Light. Außer vielleicht ist es wirklich mal ein Eintages-Business-Trip.
Ja, das ist auch das, wo man darüber sagt, seitdem es Light gibt, dann machen die ganzen Business-Reisen oben immer, oder die ganzen Business-Reisende, die ganzen Geschäftsleute machen oben immer die Gepäckladen.
Overhead-Compartments.
Genau, so heißt das. Ja, machen sie komplett voll und voll. Dann stehst du da.
Klappt sowieso nicht und am Ende müssen die doch wieder alle unter in Fußraum und es dauert teilweise das Boarding dreimal so lang, weil es nicht klappt. Oder du gibst sie direkt kurz vorm Einstieg da im Finger oder so dann doch an einen netten Bediensteten, der das dann unten einräumen darf. Also ja, Light hat also seine Tücken. Ich hoffe, wir werden sehen, was es dann jetzt wird.
Ja. Soll kein Symbol sein für das, was da jetzt beschlossen wird. Aber wir werden drauf schauen, was da kommt und dann natürlich auch in der nächsten Folge am Freitag darüber sprechen.
Ja, wir möchten
heute
Zero mit vollem Geschmack. Können wir das noch fordern? Können wir das noch fordern? Wir hätten gerne lieber Zero, aber mit vollem Geschmack.
Reichen wir noch ein. Heute machen wir da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, bei der Preiszusammensetzung beziehungsweise die Bestandteile bei Pauschalreisen. Wir hatten über Flüge und Transfer ja schon gesprochen. Wie schaut's bei Hotels aus?
Ja, sehr vielfältig natürlich. Da kommt es ganz drauf an, was du buchst oder beziehungsweise was wir da eingekauft haben und wie wir es kalkulieren. Das kann bei der Qualität, der Länge des Aufenthaltes bis hin zur Verpflegung eine Rolle spielen. Aber wenn wir jetzt mal so ganz grob versuchen, eine Hausnummer zu nennen, dann gehen wir dahin, wo wir mit dem Flug auch schon waren, bei 40%, also 40 bis 50%. Je nach Länge deines Aufenthaltes. Je länger du bleibst, desto mehr relativiert sich das. Es wird also letztendlich der Anteil durch einen längeren Aufenthalt von Hotel wird dann höher. Also dann wird der Fluganteil geringer und der Hotelaufenthalt wird, weil du länger bleibst und er in der Regel pro Nacht berechnet und kalkuliert wird, wird dann der Anteil eines Hotels größer. Mhm. Aber natürlich ist eine Hotelnacht nicht so teuer wie ein Flug. Und deswegen ist das eben im Verhältnis. Kommt aufs Hotel an, genau, du sagst es. Also das sind genau die Punkte, die ich gerne, wenn wir die Zeit haben, noch ausführen kann. Mhm. Ansonsten würden wir jetzt erstmal sagen, dass wir klassisch beim Reiseveranstalter im sogenannten Hoteleinkauf, wenn wir da von großen Hotels sprechen und wir sind auch ein großer Reiseveranstalter, dann haben wir natürlich im Hoteleinkauf gewisse, wie wir es auch schon mal gesagt haben, Masseneffekte, die ein Endverbraucher, ein Endkunde oder ein Walk-In-Gast, das ist der Kunde, den haben die Hotels am liebsten, der Walk-In-Gast, der kommt einfach rein und sagt, ich hätte gerne ein Zimmer. Und der kriegt eben diese sogenannte Walk-In oder die Rack-Rate. Das ist eigentlich das Teuerste, was man kriegen kann, außer das Hotel ist komplett leer. Denn da wird dann im Grunde genommen eine Art Fixbetrag fällig, den wir als Reiseveranstalter so nie zahlen, sondern wir haben vorab was ausgehandelt und dieser Preis ist auch relativ fix. Der geht fix in unsere Erstanlage, in unsere Erstkalkulation rein, ja eben genauso wie im Vertrag eingekauft. Und dann setzt die flexible Welt ein. Gerade in den letzten Jahren ist es eben so, dass ein Hotelpreis eher dynamisch ist und dass wir dann genauso wie auch Endkunden von dynamischen Veränderungen profitieren. In der Regel bei einem Reiseveranstalter nach unten. Das kann dir aber auf Online-Portalen oder wenn du dich direkt beim Hotel meldest oder online buchst, kann dir das auch umgekehrt passieren. Da kann auch durch dieses dynamische Pricing der Hotelpreis teurer werden. Das ist bei uns nicht der Fall. Das ist sozusagen, ja, wenn man so will, gedeckelt durch unseren Vertrag. Der würde immer Trumpf sein. Also der sticht alles. Aber billiger nehmen wir natürlich gerne, ganz klar. Das heißt, wenn es Preisermäßigungen gibt, dann nehmen wir die auch. Und das macht es nicht immer so einfach für Verbraucherschützer, denn die möchten eigentlich, dass wir den Preis immer so haben, wie er ausgezeichnet ist. Wobei, ja, auch da geht es in der Regel darum, dass sie natürlich wollen, dass es nicht teurer wird. Also wie gesagt, dass der Hotelpreis teurer wird, ist bei uns eher die Ausnahme. Die Regel ist, dass er unterjährig aufgrund von Auslastung, wie wir auch schon besprochen haben, eben Angebot und Nachfrage geringer wird.
Ja. Ich jetzt als Reisender und ich will irgendwie in ein Hotelzimmer buchen, wie kann ich denn bewerten, ob der Preis jetzt gerechtfertigt ist und was sich überhaupt dahinter verbirgt?
Ich glaube, als erstes hilft es jedem Reisenden, sich erstmal zu fragen, ob es mir das wert ist. Denn es ist tatsächlich sehr komplex, so einen Preis einzuschätzen. Also auch ich persönlich in meinen Privaturlauben, ich muss auch für mich selbst entscheiden, ob ich bereit bin, diese Preise zu bezahlen. Und wenn ich was Besonderes möchte, dann kostet das leider auch. Aber ja, natürlich hilft es, gewisse Sachen zu berücksichtigen. Also die Auslastung des Hotels wirst du wahrscheinlich nicht erfahren, aber die wäre gut zu wissen, denn die Auslastung macht tatsächlich den größten Faktor aus, warum ein Preis sich wie entwickelt. Und dann ist es die Verpflegung, also die Leistung, die du vor Ort bekommst. Wenn du sagst, ich will nur übernachten, ohne, also das heißt bei uns dann U oder Ü, das ist dann quasi nur die Übernachtung, das ist natürlich das günstigste Einsteiger oder Einstiegsangebot. ÜF, Übernachtung mit Frühstück, ist dann eben die nächste Stufe. Klassisch, das war, glaube ich, über Jahrzehnte auch immer der Klassiker zusammen mit HP, Halbpension. Das sind auch immer moderate Preise, passt. Viele Hotels bieten aber jetzt eben U, ÜF, HP gar nicht mehr an, sondern bieten aufgrund einer internen Kostenstruktur und auch aufgrund der Riesennachfrage im Markt nur noch All-Inclusive an. Und All-Inclusive ist natürlich, wenn man jetzt hingeht und sagt, es wäre ja aber vielleicht für mich besser, wenn ich das gleiche Hotel nur mit Übernachtung Frühstück buche. Wenn man aber genau hinguckt, sieht man, dass die Aufschläge zu All-Inclusive extrem gering sind, wenn das Hotel überhaupt diese verschiedenen Verpflegungen anbietet. Also ja, es hat sich gezeigt, und ich glaube, das können auch viele Familien bestätigen, gerade mit Kindern, dass All-Inclusive umgerechnet auf das, was man dann wirklich konsumiert am Tag, dass sich das lohnt. Und wenn jemand sagt, nein, das ist nicht mein Modell, ich esse so wenig oder ich will außerhalb die ganze Zeit essen, dann nimmt man eben Halbpension und dadurch wird es etwas günstiger. Oder Übernachtung, ja. Frühstück. Die Lage?
Ich bin totaler All-Inclusive Fan, weil ich nämlich so viel esse und ich liebe Buffet und dann kann ich so viel essen. Ja, also an mir wird man auf jeden Fall irgendwie nicht zusätzlich verdienen.
Ja, tatsächlich gibt's da natürlich auch Kalkulationen, da können wir auch nochmal drauf eingehen, was man glaubt, was so gegessen wird und was konsumiert wird. Und da haben wir wieder die gewissen Masseneffekte. Ich denke, das kennst du von dem Brunch irgendwo auch, wo du hingehst. Das muss so kalkuliert werden, dass wenn ich dementsprechend viele Gäste habe, dann lohnt sich das. Und dann hängt es natürlich auch von der Qualität ab. Ganz wichtig auch die Sterne. Also was habe ich da jetzt? Habe ich ein Fünf-Sterne-Hotel, 5 Sterne mit All-Inclusive? Das ist natürlich, da kommen zwei Dinge zusammen, also zwei wirkliche Leistungskomponenten zusammen. Das darf dann auch ruhig mal was kosten. Aber das bist du ja auch vielleicht bereit zu bezahlen, weil du willst ja nicht nur viel, sondern auch gut essen.
Also es dürfen auf jeden Fall nicht so viele von meiner Sorte dann dabei sein, weil dann ist der Preis wahrscheinlich nicht so gut kalkuliert. Aber das ist eine andere Geschichte. Da habt ihr ja bestimmt eure Wege, wie ihr das dann portioniert, beziehungsweise.
Ja. Im nächsten Jahr würde der Hotelier, wenn er viele von deinen Gästen hatte, würde er den Preis erhöhen. Oder vielleicht sagt er sich dann auch, er geht auf ein anderes Konzept, also eben, dass man halt Aufpreise zahlt. Vorher hat man nur Halbpension, wenn man All-Inclusive haben möchte, kostet es eben einen gewissen Aufpreis. Ja. Ganz wichtig ist die Lage. Also ich glaube, das ist uns allen klar, dass die Lage bei einem Hotel und auch bei einem Hotel-Einkaufspreis eine ganz große Rolle spielt. Also bin ich da in der ersten Strandreihe oder bin ich im Altstadtzentrum einer historischen Stadt? Das ist ganz wichtig. Bin ich direkt bei einer Sehenswürdigkeit oder für Businessreisende wird immer wichtig sein, es ist zum Beispiel Nähe des Flughafens und so weiter. Und da gibt's dann auch wieder so Spezifikationen in der Touristik. dass wir zum Beispiel zwischen mehr Seite und mehr Blick unterscheiden. Das lohnt es sich, wenn man da ab und zu mal hinschaut. Aha. Denn man kann tatsächlich sogar ein Hotel in Strandnähe haben oder direkte Strandnähe ist auch so eine Formulierung in Beschreibungen. Aber wenn man dann tatsächlich ein Zimmer mit Meerblick möchte oder Balkon und Meerblick, auch sowas kann dann eben mehr kosten. Und es ist ja auch berechtigt, weil nicht jedes Zimmer kann Balkon und Meerblick haben. Dann steht da eben Balkon Meerblick, aber wenn da steht Balkon und Meerseite, dann kann es sein, dass du das Meer nicht wirklich siehst. Du bist zwar dem Meer zugewandt, aber du hast nicht einen direkten Blick drauf. Also das ist ein alles Preisfaktor. Ah, ja. Dann natürlich ist das Hotel bekannt, hat es viele Stammkunden, also wissen die sowieso schon, dass sie voll werden. Dann würde ich tatsächlich sagen, ist ein höherer Preis auch gerechtfertigt, weil die haben ja über Jahre gezeigt, dass sie sich da verdient gemacht haben und dass sie auch voll werden. Mhm. Die Sterne sind nicht immer allein entscheidend für den Einkaufspreis von uns oder für den Verkaufspreis eines Hotels. Das liegt zum einen daran, dass jedes Land eine eigene Kategorisierung hat. Also nicht jeder Aspekt ist immer gleichzeitig ein Sternwert. Ich erinnere da immer gerne an einen bekannten Fernseh- oder man sagt TV-Moderator, der gerne durch Hotelzimmer geht und dann eine Matratze hochhebt, da drei Haare drunter findet und sagt, das ist nicht vier Sterne. Das ist nicht vier Sterne, das hat nichts mit vier Sternen zu tun. Sowas darf man nicht als vier Sterne verkaufen. Mit Letzterem hat er recht, das darf man vielleicht nicht als vier Sterne verkaufen, aber de facto steht in keiner Verordnung oder keiner, man sagt Standardisierung, also das, woran sich die Hotels halten müssen, wenn sie eine gewisse Sternekategorie vom Land vergeben bekommen, dann oder von der Hotelvereinigung, dann steht da nirgendwo drin, drei Haare dürfen nicht erlaubt sein, sondern da geht's eher darum, wie groß ist denn das Bett oder wie groß ist das ganze Zimmer und so weiter. Also, habe ich einen Fernseher, habe ich ein Telefon, das ist jetzt heute vielleicht gar nicht mehr so wichtig, aber das waren alles immer Themen und das macht dann die Sterne aus. Deswegen ist der Preis ja nicht immer absolut an den Sternen zu messen. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel in die Vereinigten Arabischen Emirate gehen, da hat FDI Touristik ja ein Riesenangebot und da kann man durchaus auch sagen, wenn ich da 6 Sterne buche, dann kriege ich auch 6 Sterne. Dann kriege ich also etwas, was wir normalerweise mit 5 Sternen gar nicht mehr klassifizieren konnten. Also das ist noch mehr als 5, also musste man 6 vergeben. Mhm. So, was haben wir noch? Zimmertypen, ah ja, ganz wichtig auch. Natürlich ist der Preis unterschiedlich, aber ich glaube, das weiß auch jeder Zuhörer, ob ich jetzt in einem Zimmer mit Straßenblick ohne Balkon oder in der Suite, oberste Stockwerk mit Blick über die ganze Bucht wohne. Das macht natürlich viel aus. Und das hatte ich ja letztes Mal auch schon gesagt, gerade in der Krise lohnt es sich da vielleicht mal reinzugucken, ob man Upgrades bekommt und auf schönere Zimmer gehen kann. Also das ist das, was jetzt vielleicht auch in gerade Flash Sale Angeboten zu finden ist, dass man also sieht, ich kriege jetzt auch ein schönes Zimmer für mein Geld.
Lohnt es so, sich da eigentlich? Sveni, lohnt ja? es sich da eigentlich auch dann im Hotel noch nachzufragen? Also weißt du, irgendwie so ein bisschen kackendreist zu sein und sagen, gibt's ja eigentlich ein Upgrade? Also vielleicht trauen sich das manche auch nicht, aber manche vielleicht auch viele doch und fragen unten dann an der Rezeption, ob sie ein Upgrade bekommen.
Naja.
Lohnt sich das?
Was soll ich dazu sagen? Das ist jetzt schwierig, denn sowohl im Hotel als auch am Flughafen, ich glaube, diese ganze Branche und das ganze System würde nicht funktionieren, wenn wirklich jeder hingeht und fragt, kann ich ein Upgrade haben? Kriege ich Business Class? Ich meine, klar, wir wollen beim Einchecken, haben wir auch letztes Mal schon gesagt, die Tür geht auf, jemand hat ein Schild in der Hand, aber der andere Wunsch ist, du kommst zum Flughafen-Check-in und der sagt, ach, Herr Hoffmann, herzlichen Glückwunsch. Heute sitzen Sie in der Business, Sie haben aber nur Holzklasse gebucht.
Das ist mir zweimal bisher passiert, ja, das aber das können wir noch mal einem anderen. Aber ich,
ja, das ist eine Überraschung.
Ja, aber ich glaube, da habe ich ja nicht direkt nachgefragt. Genau. Ne? Also ich glaube, also vielleicht machen das auch manche, aber im Hotel könnte das ja schon mal noch irgendwie häufiger passieren. Warum? Wenn man eincheckt und sagt, na.
Aber warum?
Ja, weil man vielleicht irgendwie Lust hat, eine höhere Kategorie zu bekommen, irgendwie vorschiebt, hey, ich bin hier.
Kannst du ja kriegen. Kannst du kriegen.
Aber die zahle ich ja dann auch.
Genau. Genau verstanden.
Okay.
Also ja, es kann immer alles passieren. Es kann sein, dass du mal Pech mit deinem Hotelzimmer hattest und dass du dich an deinen Reiseleiter wendest, weil das wäre eigentlich jetzt in der Pauschalreise der richtige Weg. Und der hilft dir dann vor Ort ein besseres Zimmer oder ein anderes Zimmer zu kriegen, mit dem du dann happy bist. Und ja, natürlich kannst du es, wie du es gerade gesagt hast, dreist versuchen. Ja, aber da bin ich, glaube ich, die Falsche, wenn du mich fragst. Und dass wirklich jeder dann, stell dir vor, da kommt ein Bus an, 40 Leute steigen aus, wollen alle gleichzeitig einchecken und jeder sagt, wie sieht's denn aus? Ich habe Economy-Zimmer gebucht. Also das ist immer so die günstigste oder so eine Promo-Room-Kategorie, mit der man eigentlich den Verkauf stimuliert. Da gibt's dann auch nicht so viele von. Und der hat das gebucht und stellt sich aber eigentlich eine Junior-Suite vor. Und wenn das alle 40 beim Check-in dann da durchexerzieren, dann ist der 40. nach 4 Stunden erst eingecheckt.
Das sind die Gäste, die man braucht.
Ja, genau. Also deswegen glaube ich, das ist nicht der richtige Rahmen, sondern wenn ich wirklich weiß, ich lege Wert auf ein gutes Zimmer, ich gucke immer, dass ich dann direkt von vornherein ein gutes Zimmer buche und natürlich kann ich dann vor Ort noch schauen, wie es mir wirklich gefällt, ob ich noch was anderes brauche. Auch da ist nichts in Stein gemeißelt, aber bitte auch da nicht vergessen, dass ein Hotelier auch überleben muss und die höhere Zimmerkategorie hatte er ja nicht umsonst etwas teurer gemacht. So, ich hoffe, das Verstehe. War jetzt durch die Blume genug.
Okay. Themenwechsel. Du hast vorhin Reiseleiter erwähnt. Das bringt mich immer zu den Ausflügen, weil dafür sind doch Reiseleiter dann auch, sagen wir mal, zuständig.
Ja, genau. Also wenn du in einer Destination bist mit eben Pauschalreiseangebot und Reiseleiter kümmert sich um dich, dann kommt der Reiseleiter bei einem sogenannten Begrüßungscocktail oder bei seinen Gesprächsstunden ins Hotel. Und wird dir da auch erklären, was es auf der Insel Schönes zu entdecken gibt und wird dir schmackhaft machen, was man so machen kann. Und für die Gäste, die dann Interesse daran haben, und es gibt echt immer ein vielfältiges Angebot, für die kann er dann aus dem Ausflugsprogramm, was in der Regel die Zielgebietsagentur zusammen mit der Reiseleitung, sagen wir mal, erstellt oder zumindest aufgearbeitet mit Bildern und so weiter hat, daraus kann er dann wählen. Die Ausflüge sind allerdings eine Extraleistung. Die sind in der Regel nicht in der Pauschalreise enthalten. Es gibt manchmal Sonderpreise oder sogenannte Flash-Sale-Angebote, sowas wie im Direktvertrieb, dass da schon mal dann ein Ausflug inkludiert ist. In der Regel aber bei einer Pauschalreise jetzt von unserem, sagen wir, Portfolio bei FDI Touristik sind sie in der Regel nicht sofort inkludiert, sondern wenn dann eben bei Sonderangeboten. Und diese Ausflüge sind auch ja, eher fix. Die werden einmal in der Saison festgelegt und dann können die Gäste vor Ort dementsprechend buchen und solche Preise werden auch vorab zum Beispiel auf Websites von uns oder so schon veröffentlicht. Dann können sie sich eine Idee machen, was man so buchen kann.
Okay, und ich denke mal, daran könnt ihr ja auch, glaube ich, ganz gut verdienen. Ne? Also mein Lieblingszitat aus der letzten Folge von dir ist, Emirates ist kein eingetragener Verein. Ich glaube, das gilt ja für FTI auch. Wahrscheinlich könnt ihr ja dann damit ja dann doch was, ich meine, wir haben über 450 Euro Reisen gesprochen und ich weiß jetzt nicht, wie viel so ein Ausflug dann immer kostet. Ist ja auch unterschiedlich, weil wenn der zum Beispiel 50 Euro oder 100 Euro kostet, dann kann man sich ja ausrechnen, hey, das bringt ja dem Reiseveranstalter schon recht viel, was ja auch total normal ist und gut.
Ja, das ist halt, das muss man differenziert betrachten, denn nicht jeder Ausflug, der verkauft wird, ist ja direkt über den Reiseveranstalter tatsächlich verkauft oder eine Leistung des Reiseveranstalters, sondern wir arbeiten ja vor Ort mit der Zielgebietsagentur zusammen. Und die verdient dann im Idealfall an den Ausflügen. Wir haben aber auch letztes Mal gesagt, dass es eben bei solchen Angeboten mit 450 Euro ja oft so ist, dass das auch eigene Hotels oder sogenannte Risikohotels sind. Und in diesen Destinationen ist in der Regel auch die Zielgebietsagentur von uns. Und nur deswegen können wir diese Kostenstruktur oder diese günstigen Reisepreise auch aufrechterhalten. Das heißt, wenn ich dann einen Ausflug buche, kann es sein, dass bei uns ein bisschen was hängen bleibt. Aber das ist nicht das, was am Ende kriegsentscheidend ist.
Na gut, aber ist ja auch, also meine, wir haben ja in der letzten Folge oder davor auch über Wirtschaftlichkeit gesprochen und genau so, deswegen ist ja auch ganz gut, dass wir mal ehrlich drüber sprechen und dass wir das dann auch den Zuhörern so erklären können, finde ich.
Genau, das hat man früher während des Studiums oder auch immer noch mal in den Fachmedien, hat man das dann als vertikal integrierter Reisekonzern. Denn da hat der Konzern nämlich quasi die Wertschöpfungskette auch noch in der Destination. Und deswegen kann er dann günstiger Menschen in diese Destination befördern, weil eventuell vor Ort dann durch den Ausflugsverkauf ein bisschen was zumindest hängen bleibt.
Apropos Wirtschaftlichkeit, wir haben eine Frage bekommen, beziehungsweise einfach eine Anmerkung von Silke. Das passt ja jetzt auch gut zum Thema Personal und auch Kosten im Tourismus. Und zwar schreibt Silke, hat Silke uns geschrieben, dass ja vor allem für Frauen der Tourismus, die Touristik ein bevorzugtes Arbeitsfeld ist. Ich meine, da stimmen wir ihr natürlich zu, beziehungsweise du kannst ja auch noch deine Meinung dazu sagen, weil du wirst es wahrscheinlich bestätigen.
Ja, ich bestätige das. Es ist kein Zufall, dass du mit mir sprichst, sondern es ist tatsächlich ein Arbeitsfeld, in dem Frauen sehr, sehr stark vertreten sind, also eben die Mehrheit bilden, das auch schon über Jahre und traditionell. Das hat bestimmt auch was mit kommunikativen Fähigkeiten und Interesse zu tun. Das hat in Reisebüros angefangen, aber sich auch bei Reiseveranstaltern so durchgezogen, dass das eben ein Berufsfeld, ein sehr, sehr beliebtes Berufsfeld für Frauen ist. Und ja, leider auch mit einem negativen Aspekt, denn die Gehälter sind halt auch relativ niedrig. Es könnte sein, dass der ein oder andere Mann, der vielleicht Alleinverdiener ist und eine Familie ernähren muss, dass der sagt, die Touristik, die mache ich dann einfach auf Dauer nicht, weil das funktioniert so nicht. Da bleibt bei mir in anderen Branchen mehr hängen am Ende des Monats. Ja, das ist so, aber ja, ich glaube, wer es mit Leidenschaft und mit Liebe macht, der nimmt das in Kauf in der Touristik.
Okay. Ja,
und noch ein Fun-Fact, schieß los. Es soll wohl auch einen sehr, sehr hohen Anteil an Zwillingen geben im Sternzeichen.
Also.
Das könnten wir ja nochmal recherchieren. Ja. Also Frauen und Zwillinge. Also die sich auskennen, wissen, dass es deswegen nicht immer so einfach ist.
Wann hast du Geburtstag? Rufen,
kannst du dir ja jetzt vorstellen.
Wir rufen auf.
Ich bin Zwilling.
Ja, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber wir rufen jetzt auf, alle, die in der Touristik arbeiten, Frauen sind und Zwilling, die melden sich bitte bei uns, schreiben uns eine Nachricht.
Ja, das wäre toll.
Genau.
Und schildern uns ihre Erfahrungen. Die mögen sich bitte melden. Schildern uns ihre Erfahrungen.
Ich wollte zum Schluss jetzt nochmal gerne auf Theresa und Fritz zu sprechen kommen. Sandy, die haben uns, ich hatte es dir vorhin geschickt, die haben uns eine Bewertung gegeben bei Apple Podcast. Vielen Dank dafür. Danke. Und deswegen habe ich mir das mal angeschaut, was sie machen auf ihrem Instagram-Kanal. Und zwar heißen sie Crossing Comfort Zones. Sie haben uns geschrieben, als Reisebegeisterte, die es während der Corona-Pandemie bis nach Bali geschafft haben, ist dieser Podcast einfach ein tolles Format für uns. Viele wertvolle Informationen, Leidenschaft und Herz. Sehr empfehlenswert, insbesondere zu empfehlen für Reiseinteressierte während der Pandemie. Also vielen Dank, Theresa und Fritz, so heißen sie. Das sind die beiden und das ist echt cool, weil wenn man sich das mal anschaut auf ihrem Instagram-Kanal, was sie alles machen dort, gerade auch, wie sie es auch geschrieben haben, in der Pandemie geschafft haben, nach Bali zu kommen. Also vielleicht sollten wir uns mit denen mal austauschen und mal hier einladen. Ja, vielleicht können wir das ja mal hinkriegen. Liebe Grüße an euch zwei, vielleicht habt ihr Lust. Wir setzen uns mit euch in Verbindung.
Grüße nach Bali.
Und für alle die schauen wollen, was die beiden weiterhin so machen, der Instagram-Kanal Crossing Comfort Zones. Und für alle anderen, macht es den beiden nach, ähnlich wie sie, schickt uns und schreibt uns eure Bewertungen entweder bei Apple Podcast oder an glücksmomente@fdi.de und es müssen nicht nur Frauen sein, die im Sternzeichen Zwilling sind. Ne? Alle sind hier herzlich willkommen.
Genau.
Sammy, danke dir. Bis Freitag.
Bis dann. Ciao.